Legen wir los. Band läuft.
Hallo und herzlich willkommen zu Luft nach oben, dem Beatmungspodcast. Ich bin Romina.
Und ich bin Georg.
Heute in einer etwas anderen Situation als sonst. Normalerweise sitzen wir bei dir, Georg, im Büro, ganz gemütlich. Heute hier in Konstanz auf dem Cosi, in diesem wunderschönen mittelalterlichen Saal direkt am Bodensee. Ja, wir freuen uns, auch wenn es jetzt ein bisschen überraschend für mich kommt, aber gut. Und wir haben diesmal nicht nur alle Hörer draußen an den Kanälen mit dabei, die uns sonst einschalten, sondern diesmal auch Live-Publikum, was ganz Neues für uns ist tatsächlich. Ja, wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, hier gemeinsam über Intensivmedizin zu sprechen, dann schauen wir uns heute ein Thema an, was wahrscheinlich einige von euch von der Intensivstation kennen und was im klinischen Alltag immer wieder mal gemacht wird, nämlich die Bauchlage. Und wir wollen uns heute der Frage widmen, ja, warum drehen wir denn eigentlich unsere Patienten auf den Bauch und wie wirkt das überhaupt? Und ich würde sagen, wir fangen ganz grundsätzlich erstmal an, warum machen wir eigentlich Bauchlage?
Ja, Bauchlage ist ja ein altes Konzept. Das wurde 1976 von einer Intensivpflegekraft in Michigan publiziert erstmalig. Das ging damals um die Oxygenierung. Die Kollegin hat damals beobachtet, dass wenn man die Patienten auf den Bauch dreht, dass dann die Oxygenierung besser wird. Und tatsächlich stand das dann auch in den ersten Jahren und man muss sagen, der Jahrzehnten der Bauchlage absolut im Vordergrund. Als ich Intensivmedizin gelernt habe, als ich Assistent war, da haben wir die Patienten so lange auf dem Bauch liegen lassen, wie sich die Oxygenierung verbessert hat. Das waren so 4, 6, 8 Stunden. Irgendwann hat er so ein Plateau erreicht und dann hat man die Patienten wieder zurückgedreht. Das war das übliche Vorgehen. Das war, wie gesagt, die Beobachtung der Kollegin aus Michigan. Inzwischen haben sie in Michigan dank Trump ganz andere Probleme. Aber jedenfalls darum ging es damals. Und das war der Punkt damals. Oxygenierung. Fokus auf Oxygenierung.
Heute wissen wir allerdings, dass die Oxygenierung nicht mehr das allerwichtigste Ziel ist, sondern insbesondere die Lungenprotektion.
Richtig. Die Oxygenierung ist ja eigentlich ein ungeeigneter Endpunkt für eigentlich alle Interventionen, die wir bei ADS-Patienten machen. Wenn wir den, durch was auch immer, den PO2 von 90 auf 120 hochpushen, das ist ganz nett, aber ändert nichts an der Überlebensrate oder dem Risiko zu versterben. Natürlich ist es wichtig, jemanden aus der Hypoxie rauszuholen, aber wenn man das mal erreicht hat, naja, also um Oxygenierung geht es eigentlich nicht mehr so richtig.
Ja, jetzt haben wir gehört, dass die Lungenprotektion eben das entscheidende Ziel ist, neben natürlich trotzdem der Oxygenierung. Gibt es denn auch Evidenz dafür, dass die Bauchlage einen Outcome-Unterschied bei den Patienten macht?
Ja, das kann man so sagen. Also für die Bauchlage haben wir eine ganz harte Evidenz. Das ist seit einigen Jahren schon, 2013, die Proseva-Arbeit. Dort wurde das sehr hart nachgewiesen, dass die Bauchlage die Überlebenschancen unserer Patienten verbessert. Das ist ja bei ganz wenigen Maßnahmen so, die wir beim ADS machen. Manche von uns machen noch NO, ECMO ist ganz populär. Wissen wir überhaupt nicht, ob es das am Outcome ändert. Ist zumindest nicht klar nachgewiesen. Bei der Bauchlage ist es ganz klar nachgewiesen. Interessant ist noch so ein bisschen die Historie hinter dieser Proseva-Arbeit. Es gab ja mehrere Arbeiten zuvor, wo Bauchlage nicht als Benefit, als günstig nachgewiesen werden konnte. Warum? Aus zwei Gründen. In Proseva wurden die Patienten erstmals lang pro Tag und lang im Krankheitsverlauf auf den Bauch gelegt, mindestens 16 Stunden. Und man muss ganz hart sagen, die Patienten wurden vorher haben wir noch nicht protektiv beatmet. Und man muss ganz hart sagen, wenn man die Lunge brutal beatmet, dann sterben sie und so alle. Ist auch egal, ob sie auf den Bauch gelegt werden oder nicht.
Ja, wie wir immer mehr hören, ein super spannendes Thema auf der Intensivstation, aber eben auch physiologisch total spannend. Denn wir haben ja die Frage gestellt, wie und warum ist die Bauchlage denn überhaupt lungenprotektiv? Und da spielen insbesondere 4 Mechanismen eine wichtige Rolle. Zum einen die Position des Herzens, dann das Shape-Matching, der sogenannte Slinky-Effekt und der Pleuradruck. Zu letzteren beiden wirst du gleich, Georg, noch Näheres erzählen. Fangen wir vielleicht erstmal ganz einfach mit dem Herzen an, eigentlich ein ganz gut verständlicher Mechanismus. In Rückenlage drückt letztlich das Eigengewicht des Herzens auf einen relevanten Anteil von dorsalem Lungengewebe. Dadurch wird die alveoläre Ventilation verschlechtert und wir begünstigen auch die Ausbildung von Atelektasen. Jetzt drehen wir die Patienten auf den Bauch und kann man eigentlich ganz gut nachvollziehen. Die dorsalen Lungenabschnitte werden entlastet, das Herz wird überwiegend von Sternum und Mediastinum getragen und deutlich weniger Lungengewebe wird komprimiert.
Weil weniger Lungengewebe vor dem Herzen liegt, oder
genau. Wie muss ich das verstehen? So im Prinzip ganz einfach. Mhm. Die zweite lungenprotektive Wirkung entfaltet die Bauchlage durch das Shape Matching. Was bedeutet das? Shape Matching beschreibt letztlich die Anpassung der Lunge an die Form des Thorax. Die Lunge hat eher eine konische Form, während der Thorax eher ellipsoid bzw. zylindrisch geformt ist. Und in Rückenlage passen diese beiden Strukturen nicht optimal zusammen. Die Geometrie verändert sich jetzt aber, wenn die Patienten auf den Bauch gedreht werden. Dem dorsalen Lungengewebe wird mehr Expansionsraum geboten. Sie kann sich besser ausdehnen und damit wird auch die Belüftung und letztlich die Dehnungsverteilung in der Lunge homogener.
Der dritte Mechanismus ist der Slinky-Effekt. Slinky ist ein Handelsnamen für eine Feder, die kennt ihr vielleicht noch als Kinder, habt ihr sowas gehabt. Das ist so eine Feder, die man, so eine lange aufgewickelte Feder, die man so hochhalten kann und dann fällt sie zu Boden. Die Feder ist sogar in der Lage, die Treppe runterzulaufen, wenn man das geschickt wirft. Der Witz ist aber nochmal, wenn man diese Feder hochhält, dann haben die Abstände der Windung sind unterschiedlich. Oben sind die Wendungsabstände groß und unten sind sie klein. So, und das, so ähnlich ist das in der Lunge auch. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn man den Patienten auf den Bauch dreht, ja, das ist halt umgekehrt. So ist es aber nicht, weil die Lunge eben nicht so ist wie eine Feder, die so gleichmäßige Windungen hat, sondern die ist kegelförmig aufgehängt. Und jetzt stellt euch so eine kegelförmige Feder vor. Wenn man die an der Spitze anfasst, dann ist der Effekt natürlich ganz extrem. Also oben gehen die Windungen stark auseinander, unten sind sie ganz eng. Wenn man aber diese kegelförmige Struktur, diese kegelförmige Feder umdreht, dann ist es auf einmal gleichmäßig durch die unterschiedlichen Gewichtsverteilungen. Das spielt mit dem Shape Matching zusammen sozusagen. Die Form der Lunge spielt hier eben eine entscheidende Rolle. Also dieser Slinky-Effekt, wie gesagt, abgeleitet von diesem Kinderspielzeug, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Der vielleicht allerwichtigste Punkt ist der Pleuradruck. Der Pleuradruck ist, wenn wir hier so aufrecht sitzen, ist der Pleuradruck ja so ungefähr 0, schwankt so um 0 herum durch unsere Atemexkursionen. Bei dem ADS-Patienten, der auf dem Rücken liegt, ist der Pleuradruck arg unharmonisch. Der ist dorsal hoch und ventral niedrig. Jetzt kann man sich fragen, Pleuradruck, das messen wir doch in der klinischen Praxis gar nicht. Was soll man mit dem Pleuradruck? Nun, man muss sich ja klar machen, wir messen in der klinischen Praxis den Druck in den Atemwegen. Wenn kein Gas fließt, also am Ende der Inspiration oder am Ende der Expiration, dann entspricht der Druck in den Atemwegen dem Alveolardruck. Nur ist es so, dass der Alveolardruck für die Dehnung der Alveolen keine große Bedeutung hat. Entscheidend ist der sogenannte transmurale Druck, also die Druckdifferenz zwischen Alveole innen und Alveole außen. Und der Druck Alveole außen ist nichts anderes als der Pleuradruck. So, und wenn man sich jetzt überlegt, Pleuradruck ist dorsal hoch und der Alveolardruck ist überall konstant sozusagen, dann ist die Druckdifferenz klein, die Alveole kollabiert. Weiter ventral ist es so, dass der Pleuradruck niedrig ist und der Alveolardruck immer noch gleich. Diese Alveolen, die Druckdifferenz folglich groß, die Alveolen also gedehnt und überdehnt sozusagen. Das ist das zentrale Problem, das wir haben. Wenn ihr euch daran erinnert, wie so ein CT-Schnitt aussieht, vorne viel Luft, hinten gar keine. Das ist ein Punkt und wenn man jetzt den Patienten auf den Bauch dreht, dann wird der Pleuradruck überall ungefähr gleichmäßig. Das liegt daran, wenn wir hier sitzen und uns tief einatmen, dann merken wir, wie hier vorne bewegt sich das. Hier vorne ist beweglich, elastisch. Hinten ist nicht beweglich, ist unbeweglich, weil die Rippen da an der Wirbelsäule festgeschraubt sind. Wenn wir den Patienten jetzt auf den Bauch drehen, wird es vorne auch schlecht beweglich. Jetzt könnte man sagen, hinten schlecht, vorne schlecht, überall schlecht. Also wir haben irgendwas verbessert, verschlechtert für die Lunge. Nein, so ist es aber nicht. Der Pleuradruck ist dann eben gleichmäßig geworden und auf einmal ist eben der Pleuradruck gleichmäßig und damit auch die Verteilung der Ventilation gleichmäßig. Das funktioniert tatsächlich. Gattinoni damals in Mailand hat halb Italien ins CT gelegt, aber eben auch ADS-Patienten also in Rückenlage und in Bauchlage. Und man sieht sehr schön, das funktioniert sehr gut. Man legt die Patienten auf den Bauch und ruckzuck ist die Verteilung der Ventilation eben gleichmäßig. Das gegebene Atemzugvolumen verteilt sich auf ein größeres Lungengewebe.
Ja, das waren jetzt die vier großen Mechanismen, die zur Lungenprotektion beitragen. Es gibt aber noch zwei weitere Mechanismen, die diesen Effekt unterstützen. Und das ist zum einen auch die Sekretclearance. Ich denke, das kennen auch viele. Die Patienten werden auf den Bauch gedreht und auf einmal kann man super viel Sekret absaugen. Letztlich ist es ein Phänomen der Schwerkraft. Das Sekret fließt von dorsal nach ventral zur Trachea hin. Und wir können eben diesen ganzen Zellschrott, der sonst in den Alveolen hängt, jetzt entfernen. Und dadurch haben wir auch wieder den positiven Effekt, dass die Belüftung besser wird. Und gegebenenfalls, weiß man nicht ganz genau, aber auch möglicherweise, dass die beatmungsassoziierten Pneumonien verringert werden können.
Und das erreichen wir eben tatsächlich nur mit der Bauchlage. Wenn man sich klar macht, dieser Zellschrott und Eiter in diesen dorsalen Alveolen, da können wir so viel Druck drauf geben, wie wir wollen, die gehen nicht auf. Ja? Wo soll der Eiter und der Zellschrott hin?
Genau.
Aber wenn man rumdrehen, läuft das Ganze, die ganze Brühe ab sozusagen.
Die Oxygenierung spielt jetzt doch noch mal eine Rolle?
Ja, tatsächlich. Also wir haben ja vorhin gesagt, die Oxygenierung ist eigentlich weitgehend, wenn der Patient nicht gerade hypoxisch ist, weitgehend irrelevant als Endpunkt unserer Bemühungen. Aber vielleicht spielt sie indirekt eine Rolle. Wenn wir den Patienten auf den Bauch drehen, der Gasaustausch, die Oxygenierung besser wird, können wir die FiO2 runterdrehen im Allgemeinen. Dadurch sinkt die Sauerstofftoxizität. Wir wissen nicht ganz so genau, wie gefährlich Sauerstoff bei Adaptation des Patienten wirklich ist. Aber wir schrauben jedenfalls möglicherweise toxische Sauerstoffkonzentrationen zurück, kriegen einen indirekt protektiven Effekt sozusagen.
Ja, Georg, wenn wir das jetzt so hören, könnte man eigentlich annehmen, dass unsere Patienten rund um die Uhr und eigentlich ständig in Bauchlage verbringen sollten. Oder was meinst du?
Das wäre eigentlich am besten. Ja, also dieser, was wir früher gemacht haben, solange bis die Oxygenierung besser wird, das ist sicher Käse. Ja, das wissen wir jetzt, spätestens durch Proseva. Aber natürlich sollten die Patienten im Idealfall eigentlich nur auf den Bauch legen. Das ist praktisch schwierig umzusetzen, weil die Patienten kriegen, selbst wenn man sich total bemüht, halt dann doch irgendwann Druckstellen. Es gibt furchtbare Komplikationen. Ich habe einen Patienten gesehen in der Pandemie, da musste man sogar ein Stück Unterkiefer am Ende resezieren, weil das bis auf den Knochen ging. Also ganz furchtbar. Kann man letztendlich mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht machen, aber man versucht dennoch, die Patienten jetzt länger auf dem Bauch zu halten, hält sich nicht mehr sklavisch an die 16 Stunden, sondern je länger, desto besser sozusagen. Einen richtigen Nachweis, aber dass jetzt irgendwie 20 Stunden besser sind als 16, das gibt es natürlich nicht. Aber du hast vollkommen recht, von der Logik her müsste es eigentlich der Patient rund um die Uhr auf dem Bauch liegen.
Okay, spannend. Ja, und so sind wir auch schon wieder am Ende unserer ja sehr außergewöhnlichen Folge diesmal, nicht nur thematisch, sondern eben aufgrund der Aufnahmesituation mit Live-Publikum. Hat Spaß gemacht. Und wenn wir die einzelnen Mechanismen wirklich verstehen, verstehen wir jetzt auch, warum es so wichtig ist, die Bauchlage bei den entsprechenden Patienten auch konsequent, frühzeitig und eben so lang wie möglich umzusetzen. Am Ende jeder Episode mache ich immer noch mal eine ganz kurze, knappe Zusammenfassung. Ja, die Bauchlage wurde ursprünglich eingesetzt, um die Oxygenierung zu verbessern. Heute wissen wir aber, dass der wichtigste Effekt die Lungenprotektion ist. Studien wie die genannte Proseva-Studie zeigen, dass eine konsequente Bauchlage auch bei schwerem ARDS sogar die Sterblichkeit senken kann. Und physiologisch spielen dabei vier Mechanismen eine Rolle. Weniger Kompression durch das Herz, besseres Shape-Matching, der sogenannte Slinky-Effekt, und die bessere Verteilung des Pleuradrucks. In der nächsten Folge schauen wir uns deshalb die praktische Seite an, also wann ist die Bauchlage eigentlich indiziert und wie führen wir sie praktisch durch. Und ja, somit können wir uns eigentlich nur bedanken fürs Zuhören hier im Publikum und natürlich auch alle anderen, die uns dann einschalten zum Podcast. Und ja, wir freuen uns wie immer tierisch auf die nächste Folge und am Ende nicht vergessen, immer schön weiteratmen.